Das Thema der heutigen Lehrstunde ist die Inspiration der Heiligen Schrift. Und ich lade euch ein, die Heilige Schrift mit mir aufzuschlagen zum 2. Timotheusbrief. 2. Timotheus, Kapitel 3. 2. Timotheus, Kapitel 3. Wir lesen miteinander die Verse 14 bis 17. 2. Timotheus, Kapitel 3, die Verse 14 bis 17. Und hier heißt es in Gottes heiligem Wort: Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du überzeugt bist, da du weißt, von wem du gelernt hast. Und weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, die Kraft haben, dich weise zu machen zur Rettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig sei, für jedes gute Werk ausgerüstet. Amen. Amen. Lasst uns beten. Unser großer und herrlicher Gott, wir danken dir für diesen Tag des Herrn, dass wir uns versammeln dürfen, um gestärkt zu werden an unseren Seelen. Denn wir leben nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus deinem Mund kommt. Und so nähre uns und kräftige uns, mach uns stark in dir, damit wir mit ganzer Kraft, mit ganzer Hingabe für dich leben und dich ehren. Denn du selbst hast für uns gebetet, Herr Jesus, zu deinem Vater. Heilige sie durch die Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Und so, Herr, tu an uns, wie dir gefällt. Heilige uns durch dein Wort. Das bitten wir zu deiner Ehre allein. Amen.
Amen. Amen.
Nehmt gerne Platz. Wir wollen in Lehrstunden einmal im Monat durch unser Glaubensbekenntnis gehen und so die Grundlagen unseres Glaubens besser kennenlernen. Und ich möchte euch daran erinnern, dass wenn ihr irgendwelche Fragen haben solltet während dieser Lehrstunde, dann notiert sie euch gerne und dann können wir sie auch später stellen und beantworten. Das erste Kapitel unseres Glaubensbekenntnisses lautet über die Heilige Schrift. Nun mag man fragen, warum fängt denn unser Glaubensbekenntnis mit der Heiligen Schrift an und nicht mit Gott? Gott ist doch wichtiger als die Bibel. Ja, sicher, das ist wahr. Die Sache ist nur die: Alles, was wir nun über Gott glauben und über ihn bekennen, stammt aus diesem Buch, der Heiligen Schrift. Das heißt, die Bibel ist die Quelle unserer Erkenntnis, die einzige Autorität in allen Lehrfragen. Darum bekennen wir gleich am Anfang, was wir über die Bibel glauben. Denn alles, was wir nun zu sagen und zu bekennen haben, haben wir uns nicht ausgedacht und erfunden, sondern es stammt aus diesem Buch. Und darum müssen wir hier beginnen. Mit dieser Frage: Was glauben wir über die Bibel? Diese Frage ist absolut entscheidend. Wie ist dein Schriftverständnis? Das heißt, wie verstehst du die Schrift? Wie siehst du die Bibel? Und wie gehst du mit ihr um? Denn du musst wissen, es gibt einen Kampf um die Seelen der Menschen seit jeher von Anfang an, um diese Frage. Was waren denn die ersten Worte des Satans an die Menschen, um sie zu verführen? Wir lesen das in Genesis Kapitel 3, Vers 1. Da heißt es: Und die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau. Die ersten Worte. Hat Gott wirklich gesagt? Von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen? Damit fing alles an. Das Wort Gottes in Frage zu stellen. Zweifel zu säen in den Menschen. Die Autorität von Gottes gesprochenem Wort anzuzweifeln, nicht mehr zu respektieren, sondern ganz im Gegenteil, sich dagegen aufzulehnen, sich dagegen zu stellen. Denn der Satan sagt: Wenn ihr davon esst, dann werden eure Augen aufgetan und dann werdet ihr sein wie Gott und dann werdet ihr erkennen, selbst erkennen, was gut und was böse ist. Ja, das ist der Kampf um die Seele. sich nicht mehr Gottes Wort unterzuordnen, sondern sein Wort anzuzweifeln, in Frage zu stellen und selbst die Autorität sein zu wollen. Das heißt, selbst entscheiden zu wollen, was gut und was böse ist. Selbst die Stellung Gottes einnehmen zu wollen. Ja, hat Gott wirklich gesagt? Nun, wir wissen, diese Verführung der Schlange hat tatsächlich unser ganzes Land im Griff. Wir sehen das einmal in offener Bibelkritik, das heißt, wir hören die Leute überall um uns herum sagen, ach, die Bibel, das ist so ein rückständiges, altertümliches Sammelsurium von Schriften voller Widersprüche und Mythen und Legenden, das ein intolerantes Weltbild vermittelt. Dieses Buch ist nicht mehr zeitgemäß, es passt nicht in unsere moderne, weltoffene, so tolerante Zeit. Und die Antwort der Menschen lautet, nein, Gott hat nichts gesagt. Sie fragen noch nicht mal mehr, hat Gott wirklich gesagt? Sie sagen, Gott hat nichts gesagt. Der aufgeklärte Mensch, er sagt, Gott hat nichts gesprochen, sondern unaufgeklärte Menschen in der Vergangenheit, sie haben Gott bloß Worte in den Mund gelegt. Der Mensch ist also für sich selbst die Autorität. Er hat die Position Gottes eingenommen. Er entscheidet, was gut und was böse ist. Gottes Reden braucht er nicht. Bibelkritik in dieser Weise gibt es aber auch unterschwelliger bei Christen, also bei solchen, die sich Christen nennen. Menschen, die sagen, ja, klar, die Bibel ist Gottes Wort und sie glauben viele Dinge, die da drinnen stehen. Die sagen, ja, Gott ist die Liebe. Gott hat uns Menschen auf wunderbare Weise geschaffen und wir glauben an die Nächstenliebe und so viele andere tolle Sachen. Aber dennoch dringt da diese Stimme der Schlange hindurch, die immer noch fragt, hat Gott wirklich gesagt? Denn bei allem, was ihnen nicht gefällt, was nicht zu ihrem Denken passt, so wie diese Texte, die wir gerade gelesen haben aus 5. Mose, bei allem, was einem nicht gefällt, was nicht zum eigenen Denken passt, dann nimmt man das plötzlich nicht an, sondern entscheidet selbst, was nun gut und was böse ist. Man entscheidet selbst, welches Wort man annimmt und welches nicht, indem man das vielleicht ignoriert oder uminterpretiert oder einfach für ungültig erklärt. Der Mensch muss sich also in seinem Leben entscheiden. Entweder hat die Bibel Autorität über mich oder ich habe Autorität über die Bibel. Das heißt, entweder nehme ich die ganze Bibel als Gottes Wort an und muss darin alles glauben und allem gehorchen, oder ich gehe den Weg meiner eigenen Autorität und ich entscheide, was für mich gilt und was nicht. Verstehst du? Wie du die Bibel siehst, ich hoffe, du verstehst, wie du die Bibel siehst, ist die Weichenstellung für dein gesamtes Leben. Und lass mich das unmissverständlich sagen. Daran kannst du wahre Christen von falschen unterscheiden. Und daran kannst du wahre Gemeinden von falschen Gemeinden unterscheiden. An dieser Frage ist die Bibel Gottes autoritatives Wort, dem es zu glauben und zu gehorchen gilt. Oder obliegt es der menschlichen Spekulation, der eigenen Meinung, was man nun glaubt und was man nun tun sollte? Nehme ich Gottes Wort an oder möchte ich selbst Gott sein und entscheiden, was gut und böse ist? Unser Bekenntnis sagt, die Bibel ist Gottes irrtumsloses, unfehlbares, heiliges Wort, das vollkommene Autorität besitzt, dem es völlig in allem zu glauben und zu gehorchen gilt. Das bekennen wir. Auf die Frage der Schlange, hat Gott wirklich gesagt? Antworten wir entschieden, Gott hat wirklich gesprochen. Und wo? In seinem Wort, wie Christus spricht, wie er dem Satan antwortet in Matthäus Kapitel 4. Es steht geschrieben. Gott hat gesprochen. Es steht geschrieben. So antworten wir den Anfeindungen und Angriffen des Satans. Es steht geschrieben. Gott hat uns die Schriften gegeben. Sein aufgeschriebenes Wort als sein unfehlbares, autoritatives Wort. Und darüber wollen wir heute etwas nachdenken. Ja, vielleicht wirst du heute Morgen gar nichts Neues hören. Aber dann nimm es als Erinnerung an und als Ermutigung, fest in diesem Glauben zu stehen, trotz allen Angriffen. Wir wollen uns heute drei Punkte anschauen, nämlich erstens die Art der Inspiration der Heiligen Schrift, zweitens den Ablauf der Inspiration der Heiligen Schrift und drittens dann die Autorität dieser Inspiration der Heiligen Schrift. Also erstens die Art der Inspiration. Wir könnten so viele verschiedene Stellen uns anschauen, die von dieser göttlichen Inspiration der Bibel sprechen. Unzählige Stellen, die Bibel spricht immer und immer wieder davon, so spricht der Herr. Es gibt aber eine besonders zentrale Stelle, die ich eingangs gelesen habe, die wir alle auswendig können sollten, nämlich in 2. Timotheus Kapitel 3. Und so schaut mal mit mir ab Vers 14. Da schreibt der Apostel Paulus an Timotheus: Du aber, bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du überzeugt bist, da du weißt, von wem du gelernt hast und weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst. Schau, hier haben wir einen anderen Namen für die Bibel. Wie? Heilige Schriften. Das Wort sagt schon alles. Diese Schriften sind heilig. Das heißt, wir reden hier nicht von gewöhnlichen, herkömmlichen, alltäglichen Texten. Wir reden von heiligen Schriften. Hast du einmal darüber nachgedacht, was das bedeutet, dass wir es mit heiligen Schriften zu tun haben? Wir wissen, Gott allein ist heilig. Das Wort heilig bedeutet abgesondert, nicht gewöhnlich, getrennt, abgeschieden von allem Gewöhnlichen und Herkömmlichen. Denn Gott ist ganz abgeschieden, er ist ganz anders, er unterscheidet sich von allem sonst, was es gibt. Gott ist kein Geschöpf, er bildet seine eigene Kategorie, da ist keiner wie er. Das heißt, er ist über allem weit erhaben. Die Heiligkeit Gottes ist die Tatsache, dass er Gott ist, sein Anderssein. Insbesondere die Tatsache, dass er vollkommen ist in seinem Wesen, vollkommene Reinheit, Sünd und Fehlerlosigkeit hat. Gott ist heilig. Wir sehen aber auch in der Heiligen Schrift, dass alles, was Gott für sich in Besitz nimmt, was zu Gott gehört, was von Gott kommt, auch heilig ist. Das heißt, in besonderer Weise ausgesondert für ihn. Das heißt, alles, was Gott aussondert für seinen Gebrauch, ist heilig. Ich gebe euch ein paar Beispiele. Gott schafft 7 Tage, 7-Tage-Woche. Und Gott gehört alle Tage. Er sondert aber einen Tag aus und diesen Tag nennt er heilig. Oder die ganze Welt gehört Gott. Und dennoch sondert er sich einen Berg aus, auf dem ein Tempel steht und alle Gegenstände und alles, was darin geschieht, ist heilig. Obwohl ihm die ganze Welt gehört. Aber er sondert spezielle Dinge aus. Oder alle Nationen gehören dem Herrn. Und dennoch hat er eine Nation ersehen, aus allen Völkern abgesondert und sie unterschieden, sodass sie zu Gott gehören. Und somit ist es ein heiliges Volk. Wir sehen, dass durch die gesamte Heilige Schrift hindurch, dass alles, was Gott ausgesondert hat, zu seinem Besitztum heilig behandelt werden muss. Das heißt nicht gewöhnlich, nicht alltäglich, nicht herkömmlich. Es gehört zu Gott und darum muss es mit großer Ehrfurcht und mit großer Ehrerbietung behandelt werden. Das heißt, die Texte, die wir finden in der Bibel, sind heilige Schriften. Heilige. Das Erste, was ich in meinem Theologiestudium, was mir gesagt wurde, war: Ihr Studenten, ihr müsst lernen, die Bibel kritisch zu lesen wie jedes andere Buch der Weltliteratur. Nein. Nein. Der Mensch muss ganz im Gegenteil lernen, die Bibel zu lesen wie kein anderes Buch auf der ganzen Welt. Nämlich nicht kritisch, sondern ehrfürchtig. Denn wir haben es hier mit den heiligen Schriften zu tun. Das heißt, mit höchster Ehrerbietung und Ehrfurcht, mit größter Wertschätzung, mit größter Sorgfalt im Umgang. Man geht nicht mit der Bibel leichtfertig und leichtsinnig um, sondern demütig und dankbar gegenüber Gott, denn man hat es mit seiner Stimme zu tun. Wir haben Respekt vor Gott, eine heilige Scheu Und darum heißt es in Jesaja Kapitel 66, Vers 2, dass Gott auf jene schaut, die zittern vor seinem Wort. Auf diese schaut der Herr. Diesen neigt er sich zu. Und unsere Gemeinde soll davon geprägt sein, von ehrfurchtsvollen Umgang mit dem Wort Gottes. Es wird als heilig behandelt. Wie? Indem wir es ernst nehmen, indem wir es demütig wertschätzen, gründlich studieren und danach leben wollen. Aber warum nennt der Apostel Paulus die Bibel hier heilige Schriften? Warum reden wir von heiligen Schriften? Nun, der Apostel Paulus sagt uns hier ganz genau warum. Er verwendet hier ein Wort, um die Herkunft der Heiligen Schrift zu beschreiben. Ein besonderes Wort, das im Grunde alles sagt über das Wesen der Heiligen Schrift. 2. Timotheus, Kapitel 3, Vers 16. Hier steht: Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Diese drei Worte im Deutschen, von Gott eingegeben, sind im Griechischen ein Wort. Und ich bin sehr unzufrieden mit dieser Übersetzung. Dort steht im Griechischen, alle Schrift ist Theopneustos. Was wörtlich bedeutet, Gott gehaucht, Gott geatmet. Was heißt das? Und wenn du dir deine eigene Hand vor den Mund hältst und Worte aussprichst, dann merkst du, dass du beim Sprechen ausatmest. Das heißt, du spürst den Hauch in deiner Hand. Wenn man spricht, haucht man etwas aus. Die Schrift ist von Gott ausgehaucht. Mit anderen Worten, diese Schriften sind Gottes Worte, seine Stimme. Oder wie Paulus sagt in Römer Kapitel 3, Vers 2, es sind die Aussprüche Gottes. Die Schriften kommen also aus Gott. Er hat sie ausgehaucht. Es ist seine Stimme. Und diese Tatsache, die beschreiben wir gewöhnlich mit dem Wort Inspiration. Warum dieses Wort? Nun, als 2. Timotheus 3, Vers 16 ins Lateinische übersetzt wurde, schrieb man Omnis Scriptura Divinitus Inspirata. Alle Schrift ist von Gott inspiriert. Inspirata. Inspirator bedeutet aber eingehaucht. Als habe Gott die Schrift irgendwo hineingehaucht. Inspiration bedeutet eigentlich einatmen, einhauchen. Aber die Schrift ist nicht inspiriert. Die Schrift ist expiriert. Also nicht eingehaucht, sondern ausgehaucht. Und deshalb gefällt mir dieser Begriff Inspiration auch nicht sonderlich, auch wenn wir ihn benutzen. Denn eigentlich glauben wir an Expiration, denn alle Schrift ist von Gott ausgehaucht. Der Apostel will eben nicht sagen, dass die Schriften bloß ein menschliches Erzeugnis sind und Gott hätte da rein dann irgendwie sein Wort oder seinen Geist eingehaucht. Nein, die Bibel enthält nicht Gottes Wort, sie ist Gottes Wort. Und ich wünschte, wir hätten jetzt die Zeit, durch die gesamte Heilige Schrift zu gehen, um das von Anfang bis Ende zu sehen. Denn überall wird es uns bezeugt, dass es die Überzeugung war von allen Propheten, von allen Aposteln, ja von dem Herrn Jesus Christus selbst, dass die Heilige Schrift von Gott selbst stammt. Und das war interessant. In meinem Theologiestudium musste ich feststellen, dass selbst die liberalsten Theologen sagen, ja klar, das war das Schriftverständnis der Apostel und auch von dem Herrn Jesus. Die Apostel und der Herr Jesus, die haben geglaubt, dass die Heiligen Schriften tatsächlich das vollkommene, autoritative Wort Gottes ist, das man nicht in Frage stellen darf, sondern das gilt, dem man gehorchen muss in allen Dingen. Heutige Bibelwissenschaftler würden das genauso sagen. Das ist das Schriftverständnis von den Aposteln, ja von dem Jesus Christus selbst. Sie sagen aber gleichzeitig, ja, aber sie irrten. Ja, sie waren einfach Kinder ihrer Zeit. Sie haben noch nicht so wissenschaftlich aufgeklärt denken können wie wir. Nun, ich hoffe, du weißt, dass wir Schüler des Herrn Jesus Christus sind, Schüler der Apostel. Wenn sie glaubten und lehrten, dass das Wort Gottes, die Bibel, tatsächlich Gottes Wort ist, dann lernen wir von ihm und tun, was sie sagen. Denn die Bibel ist nicht einfach Menschenwort. Das bezeugen uns die Autoren der Bibel immer und immer wieder. Ich will euch noch ein Beispiel geben in 2. Petrus Kapitel 1. 2. Petrus Kapitel 1, Vers 21. Da heißt es, denn niemals wurde eine Weissagung, also das Wort Gottes, das Gott spricht, niemals wurde eine Weissagung durch den Willen eines Menschen hervorgebracht, sondern von Gott her redeten Menschen, getrieben vom Heiligen Geist. Gott hat tatsächlich Menschen dazu bewegt, Gottes Worte auszusprechen. Worte, die nicht aus sich selbst hervorgebracht wurden, sondern eine übernatürliche Offenbarung von Gott sind. Wenn der Apostel Paulus also in 2. Timotheus 3 davon spricht, dass alle Schriften von Gott ausgehaucht sind, dann meinte er tatsächlich, dass all diese Schriften von Gott höchstpersönlich stammen. Sie sind seine Stimme. Nun wird vielleicht jemand sagen, aber Paulus meinte doch in 2. Timotheus Kapitel 3 das Alte Testament, denn das lag dem Timotheus vor, als er ein kleines Kind war. Denn von klein auf an kannte er von klein, schon als kleines Kind kannte er die Heiligen Schriften und wurde darin unterwiesen. Aber sind denn auch die Schriften des Neuen Testaments wirklich zu den Heiligen Schriften zu zählen? Ich will euch zwei Beispiele geben, wo wir das eindeutig sehen. Also hunderte Beispiele könnten wir uns anschauen, aber ich will euch zwei geben, die sehr, sehr deutlich sind. In 1. Timotheus Kapitel 5, Vers 18. Da möchte der Apostel Paulus etwas begründen und er zitiert die Schrift und zwar zwei Stellen daraus. In 1. Timotheus Kapitel 5, Vers 18, da sagt er, denn die Schrift sagt, du sollst dem Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden und der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Aus welcher Schrift jetzt stammen diese Zitate? Nun, das erste Zitat, du sollst dem Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden, stammt aus dem 5. Buch Mose, aus dem Alten Testament. Das zweite kommt nicht aus dem Alten Testament. Woher kommt das? Der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Er sagt, die Schrift sagt. Ja, woher kommt das? Aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 10. Wie verstand also der Apostel Paulus das Lukas-Evangelium? Als Teil der Schrift, der Heiligen Schrift. Und ich gebe euch ein anderes Beispiel. In 2. Petrus Kapitel 3, da sagt Petrus ab Vers 15, und seht in der Langmut unseres Herrn die Rettung, wie auch unser geliebter Bruder Paulus nach der ihm gegebenen Weisheit euch geschrieben hat. Er nimmt Bezug, Petrus der Apostel nimmt Bezug auf die Briefe des Apostels Paulus. Wie auch in allen Briefen, wenn er in ihnen von diesen Dingen redet. In diesen Briefen ist einiges schwer zu verstehen, was die Unwissenden und Ungefestigten verdrehen, wie auch die übrigen Schriften zu ihrem eigenen Verderben. Hast du das gehört? Der Apostel Petrus zählt hier die Briefe des Apostels Paulus zu den Schriften. Sie sind wie die übrigen Schriften, die Menschen verdrehen zu ihren eigenen Verderben. Halten wir das jetzt einmal fest. Wir bekennen tatsächlich, so steht es in unserem Bekenntnis, dass alle 66 Bücher der Heiligen Schrift, Altes und Neues Testament, von Gott ausgehaucht sind. Warum es gerade nur diese 66 Bücher sind, darüber wird es eine extra Lehrstunde geben, die Pastor Tobias uns halten wird. Heute nur so viel. Wir glauben und bekennen, dass alle Heiligen Schriften des Alten und des Neuen Testaments von Gott ausgehaucht sind. Für uns ist diese Inspirationslehre, diese Expirationslehre keine Theorie, sondern größte Gewissheit. Charles Haddon Spurgeon hatte am Ende seines Lebens heftige Kämpfe durchzumachen, denn Bibelkritik und liberale Theologie drang ein, selbst in die Baptistengemeinden in England. Und am Ende seines Lebens trat er darum aus dem Baptistenbund aus. Und er sagte folgende Worte. Er sagt, wir sind der Inspiration des Wortes Gottes gewiss. Wir kümmern uns wenig um irgendeine Theorie der Inspiration, denn wir haben in diesem Sinne keine Inspirationstheorie. Für uns ist die völlige, wörtliche Inspiration der Heiligen Schrift Tatsache und nicht Hypothese. Und wir sagen Ja und Amen dazu. Aber wie genau kann man sich das vorstellen? Ich meine, das waren doch schließlich Menschen, die die Bibel aufgeschrieben haben. Die Bibel fiel ja nicht vom Himmel. Sie ist über eine lange Zeit durch viele verschiedene Autoren an verschiedenen Orten entstanden. Also wie kann man sich jetzt genau den Ablauf, den Hergang der Inspiration vorstellen? Und das führt uns zu unserem zweiten Punkt. Der Ablauf der Inspiration. Wir könnten auch sagen, der Hergang der Inspiration. Nun lass mich dir zunächst sagen, welche Vorstellungen der Inspiration wir offenkundig ablehnen. Manche sagen, es geht hier nur um Ideeninspiration. Das heißt, Gott habe Menschen nicht konkret Sätze, Wörter eingegeben, sondern eher, da ist eher so eine Idee, so ein Gedanke in ihren Herzen aufgekommen. So von Gott geführt, durch seinen Geist, so eine Idee. Aber die Menschen haben dann diese Idee bewegt und dann in ihren eigenen Worten, mit ihren eigenen Vorstellungen, wie sie diese Idee verstanden haben, zu Papier gebracht. Das Ergebnis ist dann, ja, in der Bibel finden wir hier und dort göttliche Wahrheiten, Ideen. Die Bibel ist teilinspiriert. Menschen machen Fehler, sie irren sich, sie geben nicht ganz genau Gottes Gedanken weiter und darum muss man im Grunde Gottes Wort in Gottes Wort suchen. Man muss überlegen, welche Idee wirklich von Gott stammt. Nein, alle Schrift ist von Gott ausgehaucht. Nicht bloß irgendwelche Ideen in diesen Schriften, die irgendwo zu finden sind. Nun, dann gibt es noch liberalere Leute. Und die sagen, nein, Gott hat überhaupt nicht irgendwie konkrete Gedanken oder Ideen übermittelt. Also gar keine Information, sondern nein, Gott hat vielmehr Personen inspiriert. Also Gott hat nicht die Schrift inspiriert, sondern Menschen. Und er bewegt Menschen irgendwie durch seinen Geist. Und die schreiben so ihr eigenes Zeugnis auf, was sie so mit Gott erlebt haben. Und davon kann man sich dann inspirieren lassen. Davon kann man sich irgendwie motivieren lassen. Aber dann, ihr Lieben, ist auch jedes andere Buch, das ein Mensch schreibt über Gott und was er für Vorstellungen hat über Gott, dann ist dieses Buch genauso inspiriert. Kann dann ganz genauso ein Zeugnis von Gott sein. Und deswegen habe ich gehört, wie eine Studentin im Theologiestudium sagte, ja, das ist, was Paulus über den Glauben denkt und sagt. Und ich denke was anderes. Ich bin ja auch von Gott inspiriert. Ich bin ja auch von Gott berührt. Ich bin ja auch von Gott bewegt. Nein, nicht Personen sind einfach inspiriert, sondern alle Schrift ist von Gott ausgehaucht. Nun, und eine andere Ansicht, die von dem Theologen Karl Barth vertreten wurde, neoorthodoxe Richtung nennt man das, das ist sehr beliebt unter den Theologen, die sagen was ganz Philosophisches. Die sagen, die Bibel ist ja ein fehlerhaftes, ein menschliches, ein schwaches Glaubenszeugnis von den Menschen, die irgendwie Glaubenserlebnisse mit Gott hatten. Aber die Bibel ist darum nicht Gottes Wort, sondern die Bibel wird zu Gottes Wort. Das heißt, wenn Gott dieses schwache, fehlerhafte Wort verwendet, um Menschen dadurch irgendwie anzusprechen, dann wird das Wort erst zu Gottes Wort in diesem Moment, wenn es einen berührt. Nein, dem widersprechen wir entschieden. Die Schrift ist Gottes Wort, sie wird nicht erst zu Gottes Wort. Ganz egal, wie du dich fühlst. Ganz egal, ob es dich anspricht oder nicht. Gottes Wort ist Gottes Wort, denn Gott hat alle heiligen Schriften ausgehaucht. Aber die meisten Bibelwissenschaftler gehen noch weiter heutzutage. Und das ist das eigentlich, was die meisten vertreten würden von den heutigen Theologen, von den Bibelwissenschaftlern. Sie glauben prinzipiell überhaupt nicht an irgendeine geistliche Inspiration. Weder von einer Idee, noch von einer Person, noch wird das Wort irgendwie übernatürlich zu Gottes Wort. Denn sie glauben überhaupt nicht an Inspiration. Und das würde man bezeichnen als die natürliche Inspirationsvorstellung. Das gehört zu dem naturalistischen Weltbild, dass es überhaupt nichts Übernatürliches gibt. Also Gott spricht überhaupt nicht. Sondern die Autoren waren einfach normale Menschen, die so ihr Weltbild reflektiert haben, so über Religion, über den Sinn des Lebens nachgedacht haben und so weiter. Und das haben sie halt aufgeschrieben. Und es normale Menschen, die ihre Gedanken mitgeteilt haben. Und dann mag dieses Dokument, die Bibel, vielleicht geisteswissenschaftlich, zeitgeschichtlich irgendwie interessant sein. Man kann forschen und darüber viele Bücher schreiben. Aber das ist keine göttliche Offenbarung, sondern einfach reines Menschenwerk, sagen sie. Ich gebe euch ein Beispiel. Sie sagen, die 10 Gebote, die wurden nie von Gott aus dem Himmel empfangen. Gott schrieb ja nie irgendwie 2 Tafeln, sein Wort an uns, sondern die Israeliten, die haben sich einfach Gedanken gemacht und die haben die Texte der Nachbarvölkern einfach abkopiert, abgeschrieben. Nichts von Gott. Das alles, was wir jetzt gehört haben und noch viel mehr, sind Vorstellungen, die weit verbreitet sind in Deutschland, in unserem Land. Und wir lehnen das alles entschieden ab. Entschieden. Wir sagen, die gesamte Bibel ist wörtlich, schriftlich von Gott ausgehaucht. Aber nun bleibt die Frage, wie genau ist das jetzt vonstatten gegangen? Glauben wir vielleicht an sogenannte Diktatinspiration oder sogenannte mechanische Inspiration? Vielleicht hast du das schon mal gesehen, so ein altes Gemälde, wo vielleicht der Evangelist Matthäus oder Lukas gemalt ist, der da gerade sein Evangelium aufschreibt und hinter ihm steht ein Engel und flüstert ihm jedes einzelne Wort in die Ohren. Glauben wir das? Oder glauben wir, dass die Macht Gottes plötzlich über die Autoren kam und sie in eine Art Trance-Zustand geraten und ihre Hand wurde geführt, so wie ein Drucker, der einfach nur die Informationen gesendet bekommt und das irgendwie zu Papier bringt? Mechanische Inspiration. Nun, diverse Teile der Heiligen Schrift wurden tatsächlich diktiert, wurden vorgegeben. Ja, Mose musste schreiben, was Gott genau gesagt hat. Johannes, dem wird in der Offenbarung immer wieder gesagt, schreibe. Und so gibt es diverse Abschnitte, wo Gott Wort für Wort tatsächlich diktiert hat, was aufgeschrieben werden sollte. Aber nun, das ist nicht alles. Wir glauben an die sogenannte organische Verbalinspiration. Bisschen kompliziert, was heißt das? Zunächst einmal glauben wir an Verbalinspiration, das heißt an wörtliche Inspiration. Wort für Wort stammt tatsächlich von Gott. Gott ist die Quelle jedes einzelnen Wortes, aber diese Verbalinspiration, an die wir glauben, ist eine organische, nicht eine mechanische. Das bedeutet, Gott leitet die Autoren der Bibel durch seinen Heiligen Geist so an, dass am Ende genau das aufgeschrieben wird, was Gott ausgehaucht hat, sein vollkommenes, unfehlbares Wort, aber ohne, dass Gott es diktieren musste. Ohne, dass ihre Persönlichkeit, ihr persönlicher Schreibstil, ihr Vokabular, ihr Denken dabei ausgeschaltet wurde. Denkt an Lukas zum Beispiel. Lukas sagt uns doch gleich ganz offen am Anfang seines Evangeliums, wie er sein Evangelium aufgeschrieben hat. Er hat Material gesichtet und gesammelt. Es war ein wissenschaftlicher Vorgang, das Lukas-Evangelium zu schreiben. Er hätte sich all diese Forschungsarbeit sparen können, wenn da einfach ein Engel gewesen wäre, der in jedes Wort eingeflüstert hätte. Aber nein, in seiner Vorsehung hat Gott all die Mühe des Lukas gebraucht, um dann genau das Wort zu Papier zu bringen, das Gott ausgehaucht hat. Das er haben wollte in der Heiligen Schrift für seine heilige Gemeinde. Es ist organische Inspiration und nicht mechanische. Das heißt, Gott gebraucht die unterschiedlichsten Autoren, so wie sie waren. Er leitet sie beim Schreiben, führt ihr Denken, leitet ihr Formulieren, leitet ihr Schreiben, bewahrt sie vor allen Fehlern und allen Irrtümern, so dass sie irrtumslos alles aufgeschrieben haben, was Gott spricht. Das heißt, Gott gebraucht Menschen, aber ohne ihren Willen, ihre Persönlichkeit, ihren persönlichen Schreibstil, ihre Vokabeln, ihre Eigenarten irgendwie auszuschalten. Nein, Gott gebraucht das alles. Er gebraucht Menschen, um das Wort Gottes aufzuschreiben. Es ist nicht vom Himmel gefallen. Und dennoch ist jedes einzelne Wort von Gott ausgehaucht. Um das zu glauben, musst du an die vollkommene Souveränität Gottes glauben, dass er die Menschen so führen kann, dass am Ende genau sein Ratschluss, seine Aussprüche aufgeschrieben werden. Die Bibel ist damit wahrhaftig von Menschen geschrieben. Gleichzeitig ist sie wahrhaftig Gottes Wort in vollkommenem Sinne, so wie Christus wahrer Mensch war. Wahrer Mensch und gleichzeitig wahrer Gott ist, ohne Sünde. Ohne Sünde. So ist die Heilige Schrift Menschenwort im Sinne von, dass Menschen es aufgeschrieben haben. Und es ist doch 100% Gottes Wort, ohne Fehler, ohne Irrtum. Und dabei schreiben die Autoren nicht bloß irgendwie Gedanken auf, sondern tatsächliche Worte. Das heißt, die Inspiration Gottes erstreckt sich auf alle Texte und zwar bis in den Wortlaut hinein. Das heißt, Gott hat die ursprünglichen hebräischen und griechischen Originalschriften Wort für Wort ausgehaucht. Das heißt, jedes einzelne Wort stammt exakt von Gott. Das könnten wir uns jetzt auch an zahlreichen Bibelstellen wieder anschauen, dass die Bibel das lehrt. Es geht um den Wortlaut. Ich will euch aber nur ein Beispiel geben. In Matthäus Kapitel 5. In Matthäus Kapitel 5 sagt der Herr Jesus Folgendes, ab Vers 17. Meint nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis der Himmel und die Erde vergehen, soll auch nicht ein Jota oder ein Strichlein von dem Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Wer nun eins dieser geringsten Gebote auflöst und so die Menschen lehrt, wird der Geringste heißen im Reich der Himmel. Wer sie aber tut und lehrt, dieser wird groß heißen im Reich der Himmel. So, Christus spricht hier von dem Jota oder Strichlein im Gesetz. Das heißt, die kleinsten Wortzeichen in der hebräischen Sprache. Und er sagt, es steht fest. Es ist alles von Gott ausgehaucht. Und darum kann Jesus auch sagen, das Alte Testament zitieren und sagen, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Von jedem. Fassen wir das also zusammen. Die Bibel ist Gottes Wort. Er hat Menschen dazu bewegt, sein vollkommenes Wort aufzuschreiben, bis in den kleinsten Wortlaut hinein. Es ist Gottes Wort ausgehaucht. Nun, wenn sich das alles so verhält, so ergibt sich nun drittens und letztens Folgendes daraus. Drittens, die Autorität der Heiligen Schrift aufgrund der Inspiration. Also wenn die Heiligen Schriften Gottes heiliges, ausgehauchtes Wort ist, bis ins kleinste Detail hinein. Ja dann? Dann haben wir es tatsächlich mit der Stimme unseres unfehlbaren Gottes zu tun, der nicht lügen kann. Was dann? Was bedeutet das? Nun dann? Ja dann hat dieses Wort tatsächlich vollkommene göttliche Autorität. Und wir sollten darin alles glauben und allem gehorchen. Wie Christus sagt in Johannes Kapitel 10, Vers 35, als er sagt, das Wort Gottes erging an die Menschen, da sagt er, die Schrift kann nicht aufgelöst werden. Ihr könnt auch übersetzen, die Schrift kann nicht gebrochen werden. Sie gilt. Sie ist die unanfechtbare Autorität. Und darum sagt Jesus in Lukas Kapitel 11, Vers 28, glücklich sind die, die das Wort Gottes hören und befolgen. Der Heiligen Schrift ist zu glauben und zu gehorchen, denn das bedeutet Gott zu glauben und ihm zu gehorchen. Wozu ist die Bibel Gottes Wort gegeben? Wenn wir zurückgehen zu 2. Timotheus Kapitel 3, dann hören wir hier mehrere Dinge, wozu uns Gott seine Stimme gibt, was er sich dabei wünscht, wonach er strebt, was er bewirken möchte in den Menschen. 2. Timotheus Kapitel 3, ab Vers 15. Und weil du von Kind auf die Heiligen Schriften kennst, die Kraft haben. Gottes Wort hat Kraft. Es ist nicht einfach Menschenwort, es hat göttliche Kraft. Wozu denn? Dich weise zu machen zur Rettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Das heißt, Gott spricht zu deiner Rettung. Dass du doch weise wirst durch die Stimme Gottes, was zu tun, an seinen Sohn zu glauben, an Jesus Christus und darum Rettung zu haben in ihm. Ja und, wozu ist die Heilige Schrift noch gegeben? Für die, die glauben, was sollen sie erleben? Vers 16. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig sei, für jedes gute Werk ausgerüstet. Also wozu dient Gottes Wort? Zur Bibelkritik. Ja, wir sind für Bibelkritik. Ja, nicht wir kritisieren die Bibel, sondern sie kritisiert uns. Das ist die rechte Bibelkritik. Dass sie uns belehrt, denn wir sind unwissend. Dass sie uns überführt von unseren Sünden, denn wir erkennen sie nicht. Dass sie uns zurechtweist, denn wir gehen falsche Wege. Dass sie uns unterweist, dass wir gerecht leben, denn von Natur aus sind wir Ungerechte. Darum lehnen die Menschen in Wirklichkeit Gottes Wort ab, weil sie nicht wollen, dass die Bibel sie kritisiert. Und darum kritisieren sie die Bibel. Sie erheben sich über Gottes Wort und sagen selber, was gut und was böse sei. Sie nehmen Gottes Stelle ein. Nun, wir glauben und bekennen, die Heilige Schrift allein hat vollkommene Autorität. Für uns gilt, alles zu glauben und allem zu gehorchen. Hier stellt sich eine Frage, die unser Bekenntnis auch beantwortet, nämlich, wie kann man denn jetzt einen Menschen oder wie kann ein Mensch von dieser Autorität dieser Heiligen Schrift überzeugt werden? Wie kann ein Mensch denn die Inspiration und damit die Autorität von Gottes Wort überhaupt ergreifen? Wie kann man zu diesem Vertrauen kommen, zu diesem Glauben? Wie kann man, fragt unser Bekenntnis, eine hohe, ehrerbietende Wertschätzung gegenüber der Heiligen Schrift haben? Nun, unser Bekenntnis listet dann mehrere Dinge auf, wodurch man erkennen könnte, dass die Bibel dort tatsächlich das ehrwürdige Wort Gottes ist. Also ein paar Beispiele sage ich euch nur, was unser Bekenntnis dort aufzählt. Zum Beispiel, allein durch den himmlischen Inhalt, wie herrlich diese Dinge sind, wie unfassbar weise diese Worte sind, die hier drin geschrieben stehen, könnten einen doch darauf bringen, dass man erkennt, dieses Buch ist göttlichen Ursprungs und nicht menschlich. Eine andere Sache, wie man drauf kommen könnte, sagt unser Bekenntnis, ist ihre Wirksamkeit, indem man darauf schaut, was dieses Buch bewirkt, über all die Jahrtausende, wie es Menschen bekehrt und verändert, gewaltige Dinge wirkt. Ein anderer Hinweis auf den göttlichen Ursprung wäre die Übereinstimmung dieser Heiligen Schrift in all ihren Teilen, das heißt 66 Bücher von verschiedenen Autoren über tausende Jahre an verschiedenen Orten geschrieben. Ohne Widerspruch, vollkommen in sich schlüssig. Und alle Prophetien, die irgendwie gesprochen wurden, sie erfüllen sich bis ins Detail hinein. All das könnten Gründe sein, den göttlichen Ursprung der Heiligen Schrift zu erkennen und noch weitere. Heutzutage würde man vielleicht noch sagen, ja, dann schau doch auch noch auf die außerbiblischen Belege, auf die archäologischen Befunde, die doch bezeugen, dass die Bibel recht hat. Ja, das ist alles schön und gut. Aber all das überzeugt einen Menschen nicht von der Wahrhaftigkeit der Heiligen Schrift. Ich gebe euch ein Beispiel in Lukas Kapitel 16. Da spricht Christus von einem reichen Mann, der an dem Ort der Qualen ist. Und er leidet Pein und ja, große, unaussprechliche Qualen. Und er bittet dort in diesem Totenreich, er bittet Abraham, sagt, ich habe doch 5 Brüder. Kann bitte dieser arme Lazarus vielleicht von den Toten auferstehen und zu meinen Brüdern gehen und sie eindringlich warnen, dass sie nicht an denselben Ort kommen? Lukas Kapitel 16, ab Vers 27. Er sprach aber, ich bitte dich nun, Vater, dass du ihn in das Haus meines Vaters sendest. Denn ich habe 5 Brüder, dass er ihnen eindringlich Zeugnis ablegt, damit sie nicht auch an diesen Ort der Qualen kommen. Was sagt Abraham dazu? Abraham aber spricht, sie haben Mose und die Propheten. Mögen sie die hören? Sie haben die Heiligen Schriften. Er aber sprach, nein, Vater Abraham, sondern wenn jemand von den Toten zu ihnen geht, so werden sie Buße tun. Abraham aber sprach zu ihnen, wenn sie Mose und die Propheten nicht hören, so werden sie auch nicht überzeugt werden, wenn jemand von den Toten aufersteht. Hast du gehört? Selbst das größte Zeichen, das man geben könnte, wie Totenauferstehung, Das wird einen Menschen nicht überzeugen, wenn er nicht einfach Mose und den Propheten der Heiligen Schrift glaubt. Das Wort allein ist ausreichend, um Menschen zu überzeugen und zu bekehren. Wir brauchen keinen anderen, weiteren Beleg. Denn bräuchten wir einen äußeren Beleg, um zu beweisen, dass Gottes Wort ist, dann ist das Wort ja nicht die höchste Autorität. Dann bräuchten wir eine andere Autorität, die uns bestätigt, dass dieses Buch die höchste Autorität ist. Es macht keinen Sinn. Aber wie kann denn jetzt ein Mensch wirklich davon überzeugt sein, dass die Bibel Gottes Wort, unfehlbares Wort ist, es zu schätzen, es zu glauben und zu gehorchen? Hör mal, unser Bekenntnis beantwortet es so. Da heißt es, unsere volle Überzeugung und Gewissheit bezüglich der unfehlbaren Wahrheit und göttlichen Autorität der Schrift wird durch das innere Wirken des Heiligen Geistes hervorgebracht, der durch das Wort und mit dem Wort in unserem Herzen davon Zeugnis gibt. Mit anderen Worten, die Bibel kann man nur dann als Gottes Wort annehmen, wenn Gott es selbst bewirkt in dem Herzen. Wenn Gott es durch seinen Heiligen Geist mittels seines Wortes bewirkt, wenn er uns selbst überzeugt davon, wenn er unsere Herzen bewegt und uns die Augen dafür öffnet. Denkt einmal an den Apostel Paulus. Also er reist umher und will all die Heiden überzeugen von diesen jüdischen Schriften, dass Jesus der angekündigte Christus ist, der verheißene Messias, dass dies tatsächlich Gottes Wort an alle Menschen ist. Und jetzt kommt er zu den Griechen. Die Griechen waren ja nicht irgendwer. Die hatten doch die größten Gelehrten, die größten Philosophen, die brillantesten Schriftsteller, gewaltige Schriften, würden wir sagen. Geisteswissenschaftlich gesehen, philosophisch gesehen. Werke, die bis heute noch gelesen werden. So, und jetzt kommt Paulus und sagt, das, was ich euch zu verkündigen habe, das sind die wahren Worte Gottes. Woher sollen diese Leute denn jetzt wissen, dass das, was Paulus sagt, Gottes Wort ist? Und nicht irgendeine andere Schrift von irgendwelchen Philosophen. Nun, wir lesen das in 1. Thessalonicher Kapitel 2, wie das funktioniert hat. In 1. Thessalonicher Kapitel 2, da heißt es in Vers 13, da sagt der Apostel, und darum danken auch wir Gott unablässig, dass, als ihr von uns das Wort der Kunde von Gott empfingt, ihr es nicht als Menschenwort aufnahmt, sondern wie es wahrhaftig ist, als Gottes Wort, das in euch, den Glaubenden, auch wirkt. Paulus dankt hier Gott unablässig, denn wofür er dankt, ist Gottes Wort. Das haben die Thessalonicher sich nicht selbst zu verdanken. Nein, Gott hat hier gewirkt durch sein Wort. Wofür dankt Paulus Gott? Er dankt dafür, dass die Thessalonicher das Wort, das Paulus verkündigt hat, nicht als Menschenwort verstanden, sondern es aufnahmen als das, was es in Wahrheit ist. Nämlich Gottes Wort. Wem ist dafür zu danken? Gott. Unablässig ist ihm dafür zu danken. Dankst du deinem Gott unablässig dafür, dass du es aufnimmst, dieses Wort als Gottes Wort, das, was es in Wahrheit ist? Dass die Bibel nicht Menschenwort, sondern Gottes Wort ist, ist eine übernatürliche, gottgeschenkte Gewissheit. Der natürliche Mensch kann nämlich nicht Gottes Wort annehmen und es nicht als Wahrheit erkennen, denn der natürliche Mensch liegt in der Lüge. Jesus Christus lehrt das eindeutig in Johannes Kapitel 8. In Johannes Kapitel 8 spricht Jesus zu den ungläubigen Juden. Und hört mal, was er sagt. In Johannes Kapitel 8, Abvers 43. Er sagt zu ihnen, warum versteht ihr meine Sprache nicht? Die haben Hebräisch, Aramäisch verstanden. Das war nicht das Problem. Und dennoch sagt er, warum versteht ihr meine Sprache nicht? Und dann sagt er, weil ihr mein Wort nicht hören könnt. Ihr könnt mein Wort nicht hören. Warum? Denn ihr seid aus dem Vater, dem Teufel, und die Begierde eures Vaters wollt ihr tun. Jener war ein Menschenmörder von Anfang an und stand nicht in der Wahrheit, weil keine Wahrheit in ihm ist. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Weil ich aber die Wahrheit sage, glaubt ihr mir nicht. Wer von euch überführt mich einer Sünde? Wenn ich die Wahrheit sage, warum glaubt ihr mir nicht? Wer aus Gott ist, hört die Worte Gottes. Darum hört ihr nicht, weil ihr nicht aus Gott seid. Hast du das gehört? Wie klarer sollte das der Herr Jesus noch formulieren? Die ungläubigen Juden können nicht hören, was er sagt, nämlich die Wahrheit, Gottes Wort, weil sie aus der Lüge sind, aus dem Teufel. Und darum können sie die Wahrheit gar nicht hören. Es ist wie eine andere Sprache, wo du nichts verstehst und nichts von annehmen kannst. Wenn ich die Wahrheit sage, warum glaubt ihr mir nicht? Wer aus Gott ist, hört die Worte Gottes und darum glaubt ihr nicht, weil ihr nicht aus Gott seid. Später in Johannes Kapitel 10 sagt er Ähnliches. Schau mal, da sagen die ungläubigen Juden zu ihm, wenn du der Christus bist, so sage es uns frei heraus. Und Jesus antwortet darauf, Vers 25, ich habe es euch gesagt und ihr glaubt nicht. Die Werke, die ich in den Namen meines Vaters tue, diese zeugen von mir, aber ihr glaubt nicht. Warum glauben sie nicht? Denn ihr seid nicht von meinen Schafen, wie ich es euch gesagt habe. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Ja, hast du gehört? Jesus sagt das sogar dem Pilatus in Johannes Kapitel 18. Schau mal da, Johannes Kapitel 18, Vers 37. Da spricht Jesus mit Pilatus und Pilatus spricht zu ihm ab Vers 37, also bist du doch ein König. Und Jesus antwortete, du sagst es, dass ich ein König bin. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Wer hört diese Stimme dieses Königs? Wer nimmt es an als Gottes Wort, als Zeugnis aus dem Himmel? Allein solche, die aus der Wahrheit sind. Die aus der Wahrheit sind, die aus Gott sind, die Christi Schafe sind. Verstehst du? Es ist nicht einfach ein Menschenwerk, Gottes Wort hören und glauben zu können. Es ist von Gott. Und der Apostel Johannes sagt übrigens das Gleiche über sich und die Apostel in 1. Johannes Kapitel 4, Vers 6. Wer hört denn auf die Apostel? 1. Johannes Kapitel 4, Vers 6. Da heißt es, wir sind aus Gott. Wer Gott erkennt, der hört uns. Und wer nicht aus Gott ist, hört uns nicht. Hieraus erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Wer hört die Worte Jesu? Wer hört die Worte der Apostel, die Worte Jesu sind? Allein die aus Gott sind, die aus der Wahrheit sind, die Christi Schafe sind. Wir benötigen darum keine Autorität außerhalb der Bibel, die uns bezeugt, dass Gottes Wort ist. Diese Überzeugung, diese Gewissheit ist übernatürliches Wirken, das Gott in seinen Erwählten durch seinen Geist hat. Denn seine Schafe hören seine Stimme und sie glauben und sie kommen und sie folgen ihm nach. Inspiration ist geistlich, eine geistliche Wahrheit und Realität. Sie kann auch nur geistlich durch den Geist Gottes verstanden werden. Denn der natürliche Mensch, sagt Paulus im 1. Korintherbrief, vernimmt nichts von dem Geiste Gottes. Es muss durch den Geist ergründet werden. Und so schämen wir uns nicht für diese Lehre der Inspiration, sondern wir bekennen, dieses alte Buch ist das unfehlbare, autoritative Wort Gottes für alle Zeiten. Gottes Stimme, der es ganz und gar zu glauben und ganz zu gehorchen gilt. Und wir Christen, die wir das bekennen, wir müssen uns davor hüten, dass wir das nicht bloß bekennen, sondern dass wir auch danach leben. Denn wenn dies doch Gottes Wort ist, dann gilt es doch für uns, alles fleißig und sorgsam zu studieren, es von Herzen zu bewegen, darüber nachzusinnen, Tag und Nacht es zu glauben und dem Wort in allem zu gehorchen. Wie der Herr spricht zu dem Volk Israel im 5. Mose Kapitel 30, ab Vers 11. Da spricht der Herr, denn dieses Gebot, das ich dir heute gebiete, ist nicht zu wunderbar für dich. Und es ist auch nicht zu fern. Es ist nicht im Himmel, dass du sagen müsstest, wer wird für uns in den Himmel hinaufsteigen und es für uns herabholen, dass wir es hören, damit wir es tun. Nein, es ist auch nicht jenseits des Meeres, dass du sagen müsstest, wer wird für uns auf die andere Seite des Meeres hinüberfahren und es uns holen und es uns hören lassen, damit wir es tun. Nein, sondern ganz nah ist das Wort in deinem Mund und in deinem Herzen, um es zu tun. Das Wort Gottes ist da. Wir lesen es, wir sprechen es aus, wir bewahren es in unserem Herzen, um es zu tun. Möge der Herr uns schenken, dass wir nicht einfach bekennen, die Heilige Schrift ist von Gott ausgehaucht, sondern dass wir dann noch leben von jedem Wort, das aus seinem Mund kommt. Und das tun, was in Psalm 119, Vers 11 geschrieben steht, ich bewahre dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht gegen dich sündige. Und so schließe ich mit den Worten aus Psalm 19, ab Vers 8. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen. Es erquickt die Seele. Das Zeugnis des Herrn ist zuverlässig. Es macht den Einfältigen weise. Die Vorschriften des Herrn sind richtig. Sie erfreuen das Herz. Das Gebot des Herrn ist lauter. Es macht die Augen hell. Die Furcht des Herrn ist rein. Sie besteht in Ewigkeit. Die Rechtsbestimmungen des Herrn sind Wahrheit. Sie sind gerecht allesamt. Sie, die begehrenswerter sind als Gold, ja viel gediegenes Gold und süßer als Honig und Wabenhonig. Auch lässt sich dein Knecht durch sie warnen. In ihrer Befolgung liegt großer Lohn. Amen.